Schönen guten Tag, wir sind zurück. Lambert Klamra Jazz.
Lambert Klamra Jazz, die Jazz-Experten aus dem Internet. Wir müssen uns einfach immer als Experten jetzt ankündigen. Bei Markus Lanz werden ja später auch irgendwann mal so Jazz-Experten eingeladen werden.
Und ja,
so.
Klar.
Das müssen natürlich wir sein.
Natürlich.
Wer ist unser Konkurrent oder unsere Konkurrentin? Gibt es da wen namentlich?
Im Jazz?
Ihr als Jazz-Experte?
Nein, natürlich nicht.
Gibt's niemand?
Doch, bestimmt.
Tun Götz
wir jetzt,
Alsmann.
Tun wir, ja, natürlich Götz Alsmann. Tun wir bestimmt jetzt irgendjemand Unrecht. Aber wenn ich jetzt in die Google-Suche eingebe, Jazz-Experte Deutschland, dann wird mir angezeigt immer noch Joachim Ernst Behrendt. Über den haben wir ja schon gesprochen. Das ist der erste Treffer.
Der ist aber tot.
Dietrich Schulz-Köhn.
Dietrich Schulz-Köhn?
Auch schon tot. Genannt Dr. Jazz. Genau, welche Folge haben wir? 22 schon.
Ja, liebe Grüße an Nabil Atassi, Freund von mir. Der hat auch einen Podcast über Jazz.
Oh.
Und in Stuttgart. Arzt ist der eigentlich.
Ja.
Er kann Leute aufschneiden.
Ja, was ist das? Genau, der war mal in Hamburg eine Zeit lang beim Jazzradio oder was war das?
Ich habe ihn kennengelernt über tatsächlich meinen offenen Kanal damals. Ich kenne schon lange. Und der hatte immer schon Bock auf Radio und jetzt ist er, glaube ich, beim SWR. Und hat aber immer noch seinen Podcast. Der Podcast heißt Pop Talk, aber hat meistens Gäste aus dem Jazz.
Ja.
Und der kennt sich natürlich bestens aus. Und er wird auch oft gebucht als Präsentator bei irgendwelchen Jazzfestivals. Und da kann er auch tolle Geschichten erzählen. Vielleicht sollten wir uns mit ihm mal treffen.
Ja, ja, ich habe mich mal mit dem länger unterhalten über das Schweißgerät, was sie da extra angeschafft haben in der Urologie in der Klinik da am Kanal. Wie heißt das nochmal?
Urban?
Urban Krankenhaus, genau.
Da, war er da?
Ich glaube, vielleicht verwechsel ich das auch alles.
Mhm. Da hat er Jazzmusiker aufgeschnitten?
Nicht Jazzmusiker, aber Leute, die mit, sagen wir mal, prekären Verletzungen oder Klemmungen aus dem Berliner Nachtleben dann im Urban-Krankenhaus einrückten.
Ja, jedenfalls hätte ich mit meiner Gagni-Hydratide nicht zu ihm kommen können. Er sagt immer privat, kann er das nicht ausstehen, wenn Leute zu ihm kommen und von ihren Problemen berichten.
Du, vielleicht kriegst das auch gerade alles durcheinander. Vielleicht war es auch ein anderer Urologe, der mir das erzählte aus dem
Urban-Krankenhaus. Wie viele Urologen kennst du denn?
Naja, Björn, Nabil. Aber sag mal, was ist denn das? Das ist mir nämlich jetzt gerade kürzlich aufgefallen. Es gibt ja so eine Überschneidung zwischen Jazz und Leuten aus dem Gesundheitswesen.
Ist es so?
Swingende Ärzte.
Ah, interessant.
Oder
nenn
nicht?
Nenn mal Beispiele.
Also jetzt Prominente nicht, außer natürlich der Dr. Jazz. Aber mir ist das so in meiner persönlichen, biografisch-anekdotischen Musikkarriere-Erfahrung aufgefallen, dass man dann doch öfter mal irgendwie mit Ärzten musiziert. So zum Beispiel in der Big Band, da sitzt gerne so eine Line-Big Band, da sitzen auch gerne mal swingende Ärzte.
Was können die dann besonders gut? Sind das eher so Bläsertypen oder?
Ja, ja, meistens Bläsertypen oder das onkeligste aller Jazzinstrumente, die Gitarre.
Die Gitarre,
ja, das können sie auch. Ja, ja, ich habe auch mal, also sehr viele Jahre her, mal irgendwie so Jazzmucken gespielt mit einem, der war Arzt und wie heißt das mit den Nadeln? Akupunkteur und spielte die Jazzgitarre. Da scheint es irgendwie so eine Verbindung zu geben.
Toll. Also ich habe noch nicht mit Ärzten gespielt, würde aber gern, bin offen.
Ja.
Ist ja auch geil, wenn man einfach einen Arzt mit auf Tour hat. Ist
ja
super praktisch. Du bist ja auch so eine Art Arzt,
ja,
wie du immer sagst, weil du halt viel googelst,
ja,
also so aus neurotischen Gründen.
Ja.
Und dann teilst du dein gefährliches Halbwissen ja gerne mit mir. Aber du hast mir immerhin die Angst nehmen können damals, dass ich keinen Hodenkrebs habe.
Ja, ich habe da jetzt noch ein neues Diagnosemittel festgestellt für den Leistenbruch. Ich glaube, wenn man nämlich hustet und einen Leistenbruch hat, dann tut's weh.
Wenn man hustet und ja, aber das habe ich schon mal gehört,
ja. Ja, tat es denn weh, als du hustetest? Das hätte ich.
Haben wir das ausprobiert?
Das hätte ich natürlich in meiner Anamnese, hätte ich das natürlich auschecken können bei dir, als ich dich diagnostizierte.
Machen wir bei der nächsten Mugagni-Hydratide.
Ja. Checken
wir
das vorher. Denn eins ist sicher wie das Arm in der Kirche, die nächste Hydratide kommt bestimmt.
Ja. Ja, ja.
Nun gut.
Diese Folge wird übrigens präsentiert von der kleinen Pause in der Wurzelstraße.
Ah, toll. War ich lange nicht.
Ja, immer gute Frikadellen, gute Pommes, tolle Soßen, zu jeder Jahres- und Tageszeit offen und immer ein Herz für die Kunden, würde ich sagen.
Ja, das ist toll in so traditionellen Imbissen, dass da die Mayonnaise so richtig steht. Weißt du?
Wenn die aus da steht die Mayo.
Weißt du, was ich meine? So eine Mayonnaise aus so einer Drückflasche oder aus so einem Glas, die hat eine leicht andere Konsistenz. Aber in so einem Imbiss, wenn da quasi mit so einem großen Löffel die Mayonnaise gefischt wird aus so einem Blecheimer, dann steht die so richtig.
Ja, das finden wir gut.
Ja.
Wenn man halt von dem einen Szeneviertel ins andere gehen möchte, von der Schanze in die, ja, nach St. Pauli oder zurück.
Die sogenannte Transitstrecke.
Kann man so in einer kleinen Pause nochmal einen Zwischenstopp machen. Zeitweise haben sie auch mal Eis verkauft, weiß ich noch.
Ja.
Kugeleis, aber ich glaube, es ist vorbei, ne?
Ich weiß es nicht. Lange nicht gewesen. Ich komme immer nicht so weit. Die Reeperbahn ist auch als Ausgehviertel so ein bisschen aus der Mode gekommen, habe ich das Gefühl.
Ich habe gehört, in Altona geht's ab. Da gibt es irgendwelche japanischen Listening-Bars und solche
Sachen. Ja, das gibt es. Stimmt. Neulich landete ich dann doch auch auf der Reeperbahn auf so einer Art Karaoke-Party im Keller des Kometen. Das war interessant.
Hast du Summertime gesungen?
Nein, leider nicht. Ich habe mich dann doch nicht getraut. Erst große Töne spucken und dann doch nicht singen.
Ja. Wenn du mir übrigens weiterhin irgendwelche Videos von Joni Mitchell zuschickst, dann kündige ich unsere Freundschaft.
Warum?
Ich kann das nicht mehr ertragen. Wie heißt nochmal die Olle, über die wir letztes Mal geredet haben?
Brandy Carlyle, die Pflegerin von Joni Mitchell.
Die Pflegerin.
Ja.
Da hat sie irgendwie einen bunten Anzug an und kümmert sich wieder liebevoll um sie. Aber da tatsächlich ist es ja so, das war Newport oder was war das Video
Newport
da?
Newport Folk Festival, genau.
Newport Folk Festival. Da ist ja wirklich so, dass Joni einen deutlich schlechteren Eindruck macht als später dann bei der Gershwin-Verleihung, über die wir letztes Mal sprachen.
Ja, genau. Und Brandy Carlyle ist wirklich wie so eine liebende Tochter, die Omi aus dem Altersheim geholt hat. Sitzt sie daneben und gibt immer die Einsätze und nickt wirklich eigentlich für jeden Ton anerkennt.
Muss man sagen, heizt das Publikum an. Das Publikum hat natürlich mittlerweile komplett vergessen, wer überhaupt diese alte Frau ist, die da auf der Bühne steht.
Nur Augen für Brandy Carlyle.
Ja. Und das muss irgendwie, glaube ich, Brandy Carlyle muss das immer wieder so ein bisschen announcen und sagen, warum das hier alles jetzt so unglaublich geschichtsträchtig ist, was hier gerade stattfindet. Und was sie damit zu tun hat. Ich glaube, es geht auch sehr viel um sie, habe ich das Gefühl.
Ja,
na gut, so Künstlerin. Ne? Also sind wir alle, wollen wir alle irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit. Aber ich mag sie nicht. Macht die denn gute Musik?
Ich habe da probiert mal reinzuhören, so richtig hängen geblieben bin ich nicht. Aber ich glaube, es ist bestimmt gute Musik. Mir ist übrigens auch bei Joni Mitchell was aufgefallen. Ich habe ja Platten empfohlen und ich habe ja so eine Art Farb- und Formsynästhesie und bin in der Lage, mir alle möglichen Fakten immer in Verbindung mit einer Jahreszahl zu merken. Und wenn ich da durcheinander komme, ist das wirklich eine starke Verstörung und bricht so meine ganze innere Architektur meines Zeitstrahls durcheinander. Und ich habe ja die Platte Chord and Spark empfohlen und dachte, das sei eine Platte, die später kam, nach Mingus. Die ist ja schon von 74. Ich habe die verwechselt mit der Platte Dog Eat Dog. Leicht ähnlicher Titel. Da geht's so richtig 80s-mäßig hin und her.
Ja. Doggy Dog war auch eine klasse Crossover-Band aus den 90er Jahren. Haben wir gern gehört, Who's the King?
Ich habe es ehrlich gesagt nicht gern gehört, mein großer Bruder hatte die auf CD. Was war nochmal der große Hit von Doggy Dog?
Ich dachte, Who's the King war das erste Stück und wie hieß das denn, dass der große Hit?
No Fronts.
No Fronts.
Ja, genau. Ja, ich bin da so ein paar Jahre zu jung für, aber ich muss sagen, das ist so eine Musik, die ich nicht vermisse. So diesen Crossover der 90er Jahre. Also ich kann anerkennend sagen,
Such a Search.
Das sind die deutschen Doggy Dog, ne? Mhm. Ja, also ich kann auch anerkennen, dass sowas wie Rage Against the Machine, dass die ein paar gute Nummern haben und natürlich auch die Gruppe, wie heißen sie nochmal, die Red Hot Chili Peppers, auch ein paar gute Nummern bei, aber es ist jetzt keine Musik, die so bei mir direkt ins Herz geht, sage ich mal.
Und Crazy Town?
Crazy Town, auch gut. Es gibt dann ja irgendwie so einen Schulterschluss mit dem etwas später aufkommenden New Metal.
Ja.
War das Musik für dich?
Och, ich fand das alles voll okay. Ich fand, es stimmt schon, was ist irgendwie auch in dieser Doku, die dir nicht so gut gefallen hat, über das schiefgelaufene Festival 99, Woodstock.
Richtig.
Das stimmt schon, dass diese Musik dafür, dass die halt in den Charts stattgefunden hat, recht wild war, also recht aggressiv, also so in der Aufbereitung. Und auch die Shows schon irgendwie die Leute echt animiert haben, irgendwie richtig Rabatz zu machen.
Ja, gut, aber so.
Und das für so einen Mainstream-Kram, Rage Against the Machine spielt ja schon im Titel genau mit solchen Ansagen, fand ich schon beachtlich so. Also, dass das halt in so einem Mainstream-Ding stattfinden konnte. Die Chili Peppers hatten das ja auch irgendwie, sowas Aufrührerisches.
Ja, das stimmt. Wobei da wirklich, da fahre ich schon wieder halb aus meiner Haut, wenn du da diese Doku ansprichst, weil da bin ich über was sehr Interessantes gestolpert, nämlich eine NDR-Doku von, was weiß ich, schon ein paar Jahre alt, die heißt Meine Jugend auf den Open-Air-Festivals. Die sich beschäftigt so mit der Geschichte der Festivals in Norddeutschland. Also natürlich das Hurricane, aber auch sowas wie dieses Festival auf Fehmarn. Weißt du, was damit auf sich hat? Es gab ja mal irgendwie 1970.
Das ist der letzte Gig von Jimi Hendrix.
Exakt, genau. Ja. Und was ja diese Netflix-Doku versucht zu spinnen, also welches Narrativ ist ja, dass in Woodstock 1969 alles total piesig war, weil die Leute da alle gut drauf waren und andere Drogen genommen haben und vor allen Dingen die Musik so schön friedlich war.
Ja.
So, und 1999 natürlich überhaupt nicht wegen dieser schlimmen New-Metal-Musik. Wenn man sich jetzt diese Doku anguckt, dann sieht man auch nochmal, dass zum Beispiel sowohl dieses Festival auf Fehmarn als auch irgendwie das erste Hurricane-Festival, auch glaube ich in den 70ern, auch ausartete in so eine Art Gewaltexzess. Mit abgekokelter Bühne und frustrierten Festivalteilnehmern. Das scheint irgendwie was zu sein, was zu jeder Zeit passieren konnte, wenn so ein Festival irgendwie schlecht organisiert war und die Leute ein bisschen maulig wurden.
Naja, gut.
Dass dann so ein Festival zerlegt worden ist. Und das liegt wohl dann vielleicht doch nicht an dieser blöden, fiesen, aggressiven Musik, die ja so ganz anders ist als die Musik der 60er und 70er.
Naja. Ja, was natürlich, also die Chili Peppers haben sich sowieso ja auch gerne auf Jimi Hendrix bezogen. Jimi Hendrix hat auch immer alles kaputt gemacht auf der Bühne, wo er nur konnte. In Brand gesetzt, die schönsten Gitarren, die er gerade zur Verfügung hatte. Da haben die Chili Peppers ja einfach eins zu eins auch von geklaut, von diesem Habitus auf der Bühne. Und dann zu sagen, ja, das ist jetzt was gänzlich anderes, ist natürlich Quatsch.
Absolut.
Ich glaube auch, dass das seit wahrscheinlich dem Aufkommen von solchen popkulturellen Events, vor vielen Leuten ist das wahrscheinlich immer attraktiv gewesen für die Protagonisten auf der Bühne.
Klar.
Leute einfach anzuheizen, auf welche Art und Weise auch immer.
Absolut.
Und natürlich immer gerne gegen das System, also gegen die Norm und so. Das war damals in 69 genauso interessant wie 99, denke ich mal. Ne?
Exakt. Und keine Ahnung, was in Woodstock 69 noch für Krams passiert ist da neben der Bühne. Weiß man nicht.
Ja, war wahrscheinlich auch nicht so gut dokumentiert.
Nee.
MTV gab es noch nicht, war nicht mit dabei. Und es gibt immer diese, ja, etwas friedlichen Bilder, wie dann von Joe Cocker gibt es so einen Auftritt, den jeder kennt.
Ja, klar. Santana, Hendrix, klar, ja, gibt es legendäre Auftritte. Wo waren wir vor den Festivals?
Wir waren in der kleinen Pause.
Kleine Pause, Mario, New Metal, ach so, genau.
New Metal, ach so, ob mir das gefallen hat.
Ja.
Ja, ich fand das gut.
Ja, ich weiß, ich hatte so ein paar New Metal CDs, aber ich glaube, ich habe die nur aus Gruppenzwang gehört. Irgendwann findet man die Sachen natürlich gut.
Ja,
aber so richtig.
Ist ja auch genau, du hast ja sowieso MTV rauf und runter geguckt.
Ja.
Und dann irgendwann, wie hießen denn diese System of a Down?
Ja, System of a Down.
Die haben mir auch ganz gut gefallen.
Ja.
War doch auch irgendwie gut und liebevoll arrangierter Kram, irgendwie auch immer mal wieder ganz melodiös.
Ja, ich frage mich so ein bisschen, ob mir da vor allen Dingen die melodiösen Parts gefallen haben und das Gekeife dazwischen. Ich bin mir nicht sicher. Ich höre da noch mal rein. Vielleicht machen wir das große New Metal Special dann zur 30. Folge. Das wäre doch gut. Aber mir ist noch was anderes aufgefallen. Und zwar, da wollte ich dich mal nach deiner Meinung fragen. Ich habe ja hier groß rumgeflext mit meinem Wissen über die Joni Mitchell-Diskografie. Dann ist mir aufgefallen, die erste Platte von Joni Mitchell, die ich gehört habe, war eine aus den Hamburger öffentlichen Bücherhallen entliehende Best-of-Platte.
Ja.
Wie stehst du denn zu Best-of-Platten?
Eigentlich ein positives Verhältnis, weil das waren ja oft so die man dann so hatte.
Genau.
Also ich weiß, von Sting hatte ich auch diese Best-of-Platte. Man dachte dann ja einfach, das ist eine ganz normale Platte.
Ja.
Gab es von den Chili Peppers auch.
Ja?
Tatsächlich, ja. Gab es auch. Und da war nur, ich glaube, das kam so raus zeitgleich mit der Single von Under the Bridge. Deswegen war Under the Bridge drauf, aber sonst von der Blood Sugar Sex Magik noch nicht, sondern eher so Sachen aus den 80er Jahren und so. Und ich dachte auch irgendwie, ach, das ist okay, das ist vielleicht auch so eine Art Album und dann haben sie das später nochmal aufgenommen und so, was man sich dann halt irgendwie so denkt als dummer Teenager und so. Ja. Aber für mich war das halt einfach ein Album.
Ja, so. Auch die Police Greatest Hits, die dudelte bei mir rauf und runter.
Genau, auch ein Album für mich gewesen.
Ja.
Genau, ja, so ist es.
Genau, ja. Queen Best Of ging immer rum.
Ja.
Warum eigentlich nicht? Die ganzen gut skippbaren Album-Tracks einfach weglassen und eine schöne Greatest-Hits-Platte rausbringen.
Ja, wird ja nicht mehr gemacht, aber ich glaube, ich werde jetzt auch mal drüber nachdenken. Für Lambert vielleicht sogar.
Ja.
Best of Lambert.
Ja. Ja, warum nicht? Da ist mir aber auch aufgefallen, man findet doch auch oft bei Bands die Platte am besten, die man als erstes gehört hat. Geht dir das auch so?
Man findet die Bands am besten?
Nein, die Platte, die man als erstes von einer Band gehört hat, das ist dann doch auch oft die Lieblingsplatte.
Nur kurz überlegen. Nenn ein Beispiel bei den Beatles.
Ja, gute Frage.
Auch Best-of-Alben. Ich habe auch, glaube ich, erstmal bei Beatles mit Best-of
angefangen. Ah ja, die blaue und die rote, stimmt. Ja, die hatte ich nicht wiederum. Ich hatte, glaube ich, das White-Album auf Kassette.
Ja, du hast wahrscheinlich recht. Ja. Blood Sugar Sex Magik ist das beste Album. Ich hab's gehört, ist einfach das beste Album. Danach kam One Hot Minute. Paar gute Fusion-Nummern auch dabei. Da haben sie den Gitarristen ausgetauscht.
Ja.
Dave Navarro. Auch so ein LA-Typ, oder?
Dave Navarro, der war vorher der Gitarrist von Jane's Addiction.
Jane's Addiction. Ich wollte gerade Suicidal Tendencies sagen, aber du hast natürlich.
Der Bassist von Suicidal Tendencies, Robert Trujillo, der spielt mittlerweile bei Metallica.
Ach, ja, schließt sich der Kreis natürlich überhaupt nicht, aber
egal. Egal. Rock-Titanen der 90er.
Genau, da gab es auf jeden Fall ein paar gute Fusion-Stücke, die so ein bisschen Fusion-esque klangen auf der 100 Minute. Sonst hat die, glaube ich, vergleichsweise gefloppt, hat nur ein paar Millionen verkauft.
Ja.
Das war damals nicht ausreichend.
Was ist denn die Single von der 100 Minute gewesen? Aeroplane wahrscheinlich.
Aeroplane, ja. My Friends.
Ja, irgendwie habe ich auch ehrlich gesagt, muss ich ehrlich zugeben, nie so richtig gehört. Aber genau, Dave Navarro war da dabei. Und das ist ja so ein Problem, was sich durchzieht durch die Geschichte der Red Hot Chili Peppers. Sie wollen eigentlich immer am liebsten spielen mit John Frusciante, ihrem Lieblingsgitarristen.
Aber der muss halt hin und wieder Heroin nehmen.
Der muss Heroin nehmen, dann ist er kurz raus. Und jetzt haben sie ja Josh Klinghoffer, der, glaube ich, da gute 10 Jahre gespielt hat in der Band. Eigentlich so ein L.A. Session-Typ gewesen, mit Nine Inch Nails gespielt und so. Den haben sie jetzt ja einfach rausgekickt, weil John Frusciante gesagt hat, ich möchte wieder dabei sein, Jungs. Darf ich nochmal?
Flea war mit ihm beim Basketball. Ja, die waren zusammen beim Basketball und das wurde auch Josh Klinghoffer schon so zugetragen, so pass auf, die treffen sich wieder und gehen zusammen zum Basketball.
Oh nein.
Bei den Lakers oder so waren die dann unterwegs, gucken sich das gerne mal an. Und da hat er den Braten schon gerochen.
Ach, scheiße.
Und so war es dann auch. Dann haben sie ihn eingeladen, er musste kommen, ich glaube zu Flea nach Hause, also die anderen beiden waren da, John Frusciante noch nicht, aber er musste quasi zu seiner eigenen Entlassung.
Oh nein.
Zu Flea nach Hause kommen.
Ist das dokumentiert?
Ja, es gibt einen Artikel zu, habe ich natürlich gelesen.
Okay. Nein, weil auf Video dokumentiert ist ja der Moment aus dieser Doku Some Kind of Monster, wenn Metallica Robert Trujillo eröffnen, er ist jetzt das neue feste Mitglied der Band. Und dann schenken sie ihm erstmal $1 Million.
Ja, das ist geil.
Ja, in einem Geldkoffer.
Ja. Hättest du auch gern so gehabt.
Ja, ne? Vor allen Dingen auch natürlich, ich bin ja auch wirklich sehr, sehr, sehr großer Fan von Lars Ulrich, dem dänischen Schlagzeuger, der diesen leichten dänischen Akzent hat.
Sehr kunstinteressiert.
Ja, der hat auch so einen merkwürdigen Hippie-Vater, der auch dann ab und zu mal auftritt und Bilder malt, der so ganz zottelig aussieht.
Das Verhältnis ist interessant zwischen den beiden, weil er ja total abhängig ist von dem Feedback seines Vaters.
Ja.
Und er meint, wenn es dem nicht gefällt, dann geht es ihm so richtig schlecht und so.
Ja.
Ne. Er versucht eigentlich auch immer nur seinem Vater zu gefallen. Und sein Vater ist aber nicht von allen Metallica-Alben überzeugt. Finden manche okay. Das schwarze Album war gut, dann kam nur noch Schrott.
Ja, stell dir vor, du wärst in der alten Musik gelandet, in der Renaissance-Musik und wärst jetzt immer abhängig vom Urteil deiner Mutter.
In gewisser Weise ist es ja so.
Ja.
Also ich versuche mich mit Lambert ja nach dem, was mir möglich ist, so alte Musik wie möglich zu spielen. Ne?
Ja, auf alten Instrumenten. Ja, das ist das Gute, dass meine Eltern beide so massiv unmusikalisch sind, dass da das Fachurteil meiner Eltern nicht so richtig ins Gewicht fällt für mich. Ein Glück.
Ja. Man sagt ja schon, Feedback ist ja eigentlich so in der Kindheit eigentlich schon relativ wichtig, auch von den Eltern, wenn du halt irgendwie so gestärkt und selbstbewusst durchs Leben gehen möchtest. Also wenn du jetzt so ein Instrument lernst zum Beispiel, ist es ja auch viel besser, wenn da hin und wieder jemand sagt, oh Mensch, das klingt ja richtig gut.
Ja.
Im Kindesalter, als wenn die ganze Zeit gesagt wird, oh, kannst du mal bitte dieses Geschnarre und dieses
Ja, war auch, glaube ich, bei mir eher so, meinen Eltern war das immer, gerade meiner Mutter war das immer alles viel, ach scheiße, die hört das jetzt ja, egal. war das auch immer alles zu laut. Ich kann mich erinnern, ich hörte Musik auf meiner Stereoanlage, sie kam in mein Zimmer, drehte leiser und sagte dann, guck mal, klingt doch immer noch gut.
Ja, das haben meine Eltern auch nicht verstanden, warum ich nicht einfach leise Musik mache, weil es doch viel schöner wäre und warum ich auch nicht leise Musik hören würde.
Ja.
Also irgendwann hatten sie mal gemerkt, also ich hatte diese, natürlich hatte ich Nirvana Nevermind, fanden sie gräuslich und dann habe ich denen mal so gezeigt, ja, das haben die auch mal hier mit akustischen Instrumenten irgendwie was aufgenommen und so.
Mit Gambe.
Ja, ja. Und dann haben sie sich das so angehört, fanden es deutlich besser.
Ja.
Und meinten, warum machen die das denn nicht immer so? Was soll denn diese verzerrte Gitarre? Was soll das denn?
Ja.
Das ist doch viel zu krachig. Warum machen die das denn nicht immer so?
Junge!
Einfach eine akustische Gitarre.
Du bist doch musikalisch. Hörst du nicht, dass das total kaputt klingt? Ja, kann ich gut nachvollziehen. Aber was war denn deine frühkindliche Motivation, ein Instrument zu lernen?
Nur Zwang.
Zwang? Ach so, wirklich? Okay.
So erinnere ich das. Meine Eltern erinnern das anders.
Ja.
Die hören aber ja auch nicht zu, deswegen kann ich es erzählen.
Ja.
Wir wissen ja nicht mal, ob die Internet haben.
Ja.
Aber ich habe das so in Erinnerung, dass das einfach so gemacht wurde. Und meine Eltern erinnern das, glaube ich, aber so, dass ich halt immer so am Klavier saß und da mich mit freiwillig wahnsinnig viel befasst habe und da so quasi improvisiert habe, schon im Kindergarten irgendwie tolle Sachen versucht habe rauszuholen und so, dass ich überhaupt nicht in Erinnerung habe. So, aber das ist die Legende. Und dann wie gesagt, der Junge braucht Klavierunterricht.
Ist ja klar. Ja, ja.
Und dann haben sie sich auch umgehört nach jemandem, der, sie wollten, glaube ich, das schon so ein bisschen, war ja eine Müsli-Generation schon auch so, haben ein bisschen kokettiert damals auf jeden Fall mit diesem Müsli-Habitus zu der Zeit und ja. dachten sie, jetzt soll das jetzt auch nicht ganz klassisch konservativ vonstatten gehen, sondern haben so ein bisschen so eine frühkindliche musikalische Erziehung so jemanden gesucht. Und da erinnere ich mich auch an Musik-Heike, die hieß Musik-Heike.
Musik-Heike.
Die kam einmal die Woche und ach, ich habe das eigentlich ganz gut in Erinnerung. Ich weiß, dass ich irgendwann so ein paar Beatles-Stücke spielen konnte, die ich auch singen konnte. Also ich glaube, die hat es ganz gut gemacht. Da erinnere ich dann so, dass es mir schon irgendwie Spaß gemacht hat, wenn Leute gesagt haben, Mensch, das ist ja cool,
ja.
Dass du das kannst. Und das ging dann weiter, als ich den Lehrer wechselte zu Clemens, den ich glaube ich auch schon mal erwähnt hatte.
Hallo Clemens.
Ja, liebe Grüße. Und der war so richtig alte Schule, russische Klavierschule und so, Noten lesen. Und das war frustrierend, weil ich hatte das Gefühl, es kam nicht so richtig voran. Und der hat sich dann auch beschwert bei meinen Eltern, so dass ich nicht so richtig üben würde und so.
Mhm.
Und dann hat meine Mutter, manchmal stand sie dann so neben dem Klavier und hat mit mir dann zusammen die Noten gelesen. Und da erinnere ich mich auch so an so Feedbacks, die halt überhaupt nicht funktioniert haben. Nämlich zum Beispiel, sag mal, du kannst doch Noten lesen, jetzt stell dich mal nicht so an. So, das hast du doch alles drauf. Wieso fällt dir denn das jetzt so schwer? Und dann machst du natürlich zu.
Ja, okay.
Das sollte man als Pädagogin eigentlich wissen, dass man dann natürlich zumacht, wenn einem so Kompetenzen abgesprochen werden.
Mhm.
Das ist ja eigentlich wie beim Lesen und Schreiben lernen. Wenn man das mal so beobachtet, da wirst du auch merken, so wenn du Kindern sagst, so, Mensch, das läuft doch schon ganz gut und mach mal weiter.
Ja.
Dann können die viel besser lesen, als wenn du daneben sitzt und die ganze Zeit sagst, nee, hier, das ist ein D, das ist kein B, das ist die ganze Zeit berichtigt.
Ja, okay. Ja.
Und ich glaube, das hat dann auch nicht so funktioniert und führte auch dazu, dass ich aufhören wollte, Klavier zu spielen.
Ah ja, okay. Aber bist dran geblieben.
Ja, Zwang.
Zwang.
Meine Eltern, also ich habe gesagt, ich will dann Schlagzeug spielen und meine Eltern meinten, du kannst gerne Schlagzeug spielen, aber du musst weiter Klavier spielen. Ich durfte den Lehrer wechseln und so weiter.
Ah, okay.
Und dann war es irgendwie auch cool, ne, mit Jazz und so ging es dann los und dann war es irgendwie in Ordnung.
Ja, ich habe auch erst später angefangen. Also Klavier war auch mein erstes Instrument, da war ich aber schon in der Grundschule und ich glaube, das war komplett aus Eigenmotivation. Also meine Eltern sind nicht auf die Idee gekommen, dass ich ein Instrument spielen könnte. Ich habe nicht gerne im Musikunterricht mitgemacht, so singen und so, fand ich irgendwie immer bizarr und auch auf diesen Orff-Instrumenten rumhämmern. Kannst du dich da auch noch dran erinnern, dass man immer auf so Stab-Xylophon rumhämmern?
Hatte man nur so ein paar Töne zur Verfügung, ne?
Ja.
Da wurden so zwei Töne gegeben nur.
Ja, das war irgendwie schrecklich.
Teile des Xylophons.
Aber ich war immer wahnsinnig angetan vom Klang des Klaviers und auch so von so harmonischen Sachen, das weiß ich noch. Und dann irgendwann begab es sich, dass ich irgendwie dann so damals noch quasi komplett befreit von jeglicher Fähigkeit, ein Klavier zu bedienen, irgendwie ein kleines Stückchen beim Weihnachtsvorspiel spielte. Und da ging es dann eigentlich los bei mir. Und es war, glaube ich, aber auch so, dass ich dann ganz froh war, die Musik zu haben, weil bei uns zu Hause war eigentlich das Ding, glaube ich, eher viel so malen und zeichnen. Und da war mein großer Bruder wahnsinnig gut drin. Der ist 3 Jahre älter. Und ich habe eigentlich auch immer so versucht, auch so gut zu malen und zu zeichnen, habe es aber irgendwie nicht hingekriegt. Und dann hatte ich aber irgendwann die Musik und dann konnte ich mich ein bisschen darüber identifizieren. Das war dann mein Ding, mein Ausdruck.
Ja, war bei mir natürlich auch so. Mein älterer Bruder war in allem besser, außer dann irgendwann merkte ich, nee, in Musik bin ich besser. Und das hat mich auch sehr motiviert. Also auch so ein Konkurrenzgedanke.
Ja.
Das stimmt. Aber ja, doch, ich fand es auch dann schon wichtig, bei einem Lehrer zu sein, der hin und wieder mal sagte, Mensch, ja, das ist ja schon richtig super.
Ja.
Ist doch gut, da hast du auch was verstanden, darauf können wir aufbauen. So, als wenn da halt so jemand ist, der halt eigentlich das Feedback gibt, so, du hast zu wenig geübt, das reicht so nicht, ich weiß nicht, wie ich jetzt mit dir weiterarbeiten soll, wenn du das jetzt nicht gemacht hast und so. Und da ist es schon wichtig, wie das Feedback so ausgedrückt wird. So.
Ja, also, kann ich mich auch noch dran erinnern an so Situationen mit meinem ersten Lehrer. Ich wollte, glaube ich, bestimmte Sachen spielen, die ich aus seiner Sicht nicht konnte oder so und dann wollte er irgendwas anderes üben, wo ich keinen Bock drauf hatte und ich muss sagen, dass wenn es dann so streng wurde, dass mir es auch nicht geschmeckt hat. Ich glaube, ich habe dann auch irgendwann den Lehrer gewechselt, weil ich auch dachte, ich komme da nicht mehr weiter mit dem Unterrichtskonzept von dem. Genau. Aber kannst du dich erinnern, wann du dich das erste Mal so als Musiker identifiziert hast?
Naja, ab dem Zeitpunkt, wo mir klar wurde, dass ich eigentlich gar nicht so richtig was anderes machen werde können.
Ja.
Und das war so ums Abitur dann wahrscheinlich rum, wo ich so gemerkt habe, Mensch, so richtig gut in der Schule bin ich jetzt nicht. Immer so gerade geht so.
Ja.
Aber auch nirgendwo Motivation, mich besonders anzustrengen. Und Musik fiel mir leicht und damit habe ich mich dann ja auch zu Hause immer gern befasst.
Ja, so, ja, also, genau.
Um runterzukommen, ne, von dem Stress, den man in der Schule hat oder so, war es erst Erste, was ich gemacht habe in den letzten Jahren, so wenn ich nach Hause kam, war Klavierspielen.
Ja,
so.
Ja.
Und ja, dann geht das so los. Dann spielst du ja auch in den Bands und so und bist dann irgendwie 2-3 Mal im Proberaum in der Woche und dann merkt man dann schon irgendwie so, das ist wahrscheinlich, kann man sich jetzt langsam mal so Musiker nennen.
Ja, nee, ich meine aber auch gar nicht so im Sinne von so beruflicher Qualifikation, sondern bei mir war es, glaube ich, auch so, also einerseits war so dann relativ schnell Musik auch so eine Insel der Freude für mich selber, wo man so einen Ort hatte, den man für sich alleine hatte, auch so ein bisschen, um vielleicht so angespannten Familienverhältnissen so ein bisschen aus dem Weg zu gehen, konnte man sich dann so beschäftigen damit und hatte da auch so seinen emotionalen Ausgleich oder so einen Weg, wo man so ein bisschen sich ausleben konnte oder irgendwas kanalisieren konnte. Gleichzeitig war ich aber, glaube ich, auch als Schüler, obwohl ich jetzt, glaube ich, nicht völlig unpleatsch war, war ich auch ganz schön pain in the ass und nervig und musste mir auch oft anhören, ach komm, sei doch nicht so laut, Felix, und konzentrier dich mal und du könntest das doch, wenn du dir mal Mühe geben würdest. Und dann war es aber so, dass ich relativ schnell relativ gut war in Musik. Und das war dann auch für mein Selbstbewusstsein irgendwie ganz gut, weil ich war irgendwie auch nicht der Beste in Sport. Also ich war auch keiner von den Jungs, die so im Fußballverein waren und dadurch sich irgendwie profilieren konnten. Aber so dadurch, dass ich irgendwie ganz gut Instrumente spielen konnte, habe ich irgendwie da ganz gutes Feedback bekommen und habe dann auch relativ früh irgendwie von mir so ein Selbstverständnis gehabt von wegen, ja, so vielleicht kann ich manche anderen Sachen nicht so gut, aber dafür bin ich gut in Musik. Weißt du? Das war so diese Feedbackschleife, die mich dann auch irgendwie dabei gehalten hat.
Ja. Ja, ist ja so ein Identifikationspotenzial. Ne? Dann,
genau, absolut.
Dann bist du halt der Typ, der das macht. Ist doch super.
Genau.
Da hast du ein Profil.
Genau, das war so mein Profil. Also es war irgendwie dann identitätsstiftend. Also spätestens ab der Pubertät war dann irgendwie für mich klar, das ist so mein Hauptding. Alles andere ist vielleicht auch Teil meiner Persönlichkeit, aber das Wichtigste ist eigentlich, dass ich gut Musik kann.
Ja.
Und habe mir dann sicherlich dadurch auch Anerkennung geholt.
Genau, auf jeden Fall. Das ist so etwas, das wussten dann die Mitschüler und die Lehrer, Lehrerinnen wussten.
Genau.
Das ist der Typ, der das irgendwie kann. Da gibt es erstmal dann so einen Grundrespekt für. So.
Ja, ja, genau. Zumindest hat man den Eindruck.
Das scheint jemand zu sein, der sich mit irgendwas befassen kann und so, ne? Ich glaube, wenn das Leute über einen wissen, dann sind sie auch nicht so kritisch in anderen Fächern. Ich hatte das Gefühl, so, das gab einmal auch so ein bisschen Vorschuss.
Ja, ja, genau. Ich glaube auch, weil das ist der Felix, das ist ja der Musiker, genau. Der kann ja das gut.
Dann sind wir mal nicht so hart mit dem Quatsch, den er hier
in Deutsch ein bisschen redet. Ja, das gibt einem auch so einen Schutzraum, ne? Und genau, und andere Sachen fassen einen vielleicht nicht so an. Könnte das sein?
Kann auch sein.
Genau,
ja,
weil
kann auch sein.
Wenn du irgendwie dann Gegenwind kriegst woanders, dann hast du ja immer noch die Musik.
Genau, andererseits ist es natürlich so, dass du in der Musik wahnsinnig sensibel bist, also überproportional dann ja auch. Das erinnere ich schon früh, dass das früh losgeht. Und in diesem Schutzraum ist man natürlich wahnsinnig sensibel und verletzlich und so.
Ja.
Also hatten wir ja schon drüber geredet, was passiert, wenn man aus so einer Band mal rausfliegt oder sich streitet mit anderen Leuten darüber, wer jetzt mehr weiß über Gitarre.
Ja, ja,
oder was weiß ich, keine Ahnung. Da ist man schon sehr überproportional verletzlich, dann auch relativ schnell gewesen.
Ja. Wir haben ja beide dann doch irgendwie recht früh angefangen und waren, glaube ich, auch recht früh recht gut in dem, was wir da machen. Also natürlich aus heutiger Sicht katastrophal, aber so für das Alter war das schon okay. Und wenn man dann mal auf jemand getroffen ist, der das besser konnte als man selber.
Ja, Stress.
Das ist Stress pur.
Früher als Stress empfunden. Ja.
Ja, also dieser Wettbewerb, der geht dann ja recht früh los, ne?
Irgendwie schon, ja. Was ja irgendwie merkwürdig ist, könnte man ja auch als bereichernd oder cool, dann hat man jemanden, mit dem man irgendwie zusammen. Auf der anderen Seite habe ich mich ja immer danach gesehnt, Leute zu treffen, mit denen ich dann halt auch richtig cool Musik machen kann. Und da gab es eigentlich immer eher einen Mangel. So.
Ja.
Aber wenn dann auf einmal Leute auftauchten, die dann Dinge besser konnten und so, und vielleicht sogar hatten die dann vielleicht auch schon eine Band oder so, keine Ahnung.
Ja.
Erinnere ich das auch dann eher als Stress. Ist eigentlich widersprüchlich so, aber.
Ja, genau, aber man fühlte sich wahnsinnig klein dann, ne?
Ja.
Genau, weil die Identifikation mit dem eigenen Musikmachen so hoch ist, wenn dann jemand anders schneller und besser spielen kann als man selber, denkt man so, oh fuck. Und aber genau, das hatten wir aber auch schon mal, dann geht natürlich das Gerechne los. Ah ja, gut, der spielt ja schon 5 Jahre, ich spiele ja erst 3 Jahre. In 2 Jahren bin ich dann genauso gut.
Naja, es hat mir aber auch schon da früher irgendwie sehr gut gefallen, einfach auf der Bühne zu stehen und dann halt, wenn die Leute klatschen und man halt so vielen Leuten vorspielen kann, was man so kann. Das fand ich auch schon in Schulaufführungen gut.
Kannst du dich noch an den Stress erinnern, an die Aufregung?
Nee, überhaupt nicht. Es wurde später viel, viel mehr. Also ich wurde eigentlich, je älter ich wurde, desto gestresster wurde ich vor Auftritten. Mittlerweile ist es ja ganz schlimm, so direkt vor dem Konzert. Hast du ja jetzt auch ein paar Mal mitbekommen.
Ist es so? Okay, krass, habe ich das nämlich gar nicht so wahr. Okay.
Die letzte halbe Stunde ist am schlimmsten so, da war ich richtig hibbelig so und ich erinnere das überhaupt nicht von früher. Also weil es wahrscheinlich auch gefühlt um nicht so viel ging oder so, ne?
Keine Ahnung. Bei mir ist es irgendwie besser geworden, tatsächlich, muss ich sagen.
Ja, ich würde sagen, es ist der Umgang damit ist halt irgendwie vielleicht besser geworden, aber das Gefühl in einem selber, das wird eher schlimmer bei mir.
Ja, nee, da muss ich sagen, da habe ich einen ganz guten Umgang mit. Es gibt halt manchmal, haben wir glaube ich auch schon mal drüber geredet, dann gibt es irgendwie so die eine Person oder der besonders aufgeladene Gig irgendwo, da ist man dann doch aufgeregt. Ich habe tatsächlich eher das Problem, dass ich teilweise unterspannt bin bei Beginn des Konzerts, dass ich eher ein bisschen reinkommen muss. Das geht mir oft so. Deswegen sind auch kurze Konzerte ganz schlimm, wenn man nur ein Lied spielen muss.
Ja.
Aber das ist interessant nochmal mit dem, ich wollte ja eigentlich nicht mehr interessant sagen, hatte ich mir vorgenommen. Das ist
ja, die Leute, die jetzt dieses Trinkspiel spielen, immer wenn sie unseren Podcast hören, sind ja schon vollkommen besoffen. Mhm.
Kannst du das nochmal beschreiben, wie wichtig dann doch das Außen ist? Weil, also da muss ich bei mir sagen, irgendwie interessanterweise ist es so, trotz allem, was dann später passiert ist, ich wollte eigentlich nie Rockstar werden oder berühmt werden. Also das war zumindest nie Motivation für mich, sondern eigentlich ging es mir in erster Linie immer um dieses Bedienen von Instrumenten. Auch in meinen frühen Vorstellungen von meinem späteren Musikerleben war so dieses auf großen Bühnen stehen und beklatscht werden nicht so Thema für mich.
Ja.
Aber kannst du also, das bei dir so ein bisschen beschreiben?
Ja, kann ich. Also ich würde es auch getrennt voneinander betrachten wollen, weil es gibt auf der einen Seite diese Ebene, dass es wahnsinnig viel Spaß macht, sich mit diesem System Musik auseinanderzusetzen. Das gibt einem eine wahnsinnige Ruhe so in seinem Leben. Also wie ich dir jetzt bei der letzten Folge schon sagte, dass ich irgendwie eine Woche lang eigentlich nur Someday My Prince Will Come geübt habe so und das von allen Seiten mir irgendwie betrachtet habe. So. Das ist halt etwas, das hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, dass ich das irgendwann mal aufführen möchte oder von irgendwem toll gefunden werden möchte, sondern einfach nur, weil ich es spannend finde, mich in diesen Akkorden auszuleben und darüber zu spielen. Und das reicht mir für mein Seelenheil in dem Moment. Aber es gibt natürlich die Ebene, dass du halt auf der Bühne stehst und viele Leute finden dich gut und beklatschen dich und du hast das Gefühl so, aha, okay, da kann man irgendwie offensichtlich Emotionen auslösen und irgendwie was bewegen in den Menschen und so. Und das setzt ja einfach Endorphine frei.
Ja,
das habe ich von wahrscheinlich bei diesen ersten Konzerten, die wir gespielt hatten, relativ früh schon gemerkt, so als wir da mal im Sola gespielt haben. Und irgendwie, da gab es ja dieses Konzept eigentlich schon, Trio spielen und Scheiße erzählen. So.
Ja.
Und das fand ich wahnsinnig toll, was das an Endorphinen freisetzt. So, man fühlt sich irgendwie wirkmächtig und es fühlt sich gut an und man hat auch das Gefühl, die Musik beeinflusst es ja auch, wenn so diese Feedback-Stimmung im Raum ist, so, ne? Dadurch wird ja auch die Musik besser.
Ja.
Durch das Publikum wird ja die Musik besser. Wenn du in dem gleichen Laden gespielt hättest, wäre niemand da gewesen.
Ja.
Dann hättest du nicht die gleiche Musik gespielt. So, die Musik wird ja automatisch besser. Das heißt, dass dann wieder die andere Ebene auch bedient wird. Dieser ganze Kram von wegen, ich habe mich mit dem System befasst.
Ja.
So, kriegt ja auch dann nochmal einen Push. Auf einmal addiert sich das so zusammen. Aber doch, dieser Endorphinausstoß, der macht leider süchtig. Das ist so.
Ja, das wäre jetzt kokett, wenn ich dir jetzt komplett widersprechen würde. Weil natürlich finde ich das auch geil, wenn das irgendwie eine fette Bühne ist und viele Leute und Energie im Raum und so. Natürlich. Nur komischerweise, das hat bei mir wirklich so eine Grenze. Also ich kann bis heute sehr schlecht mit Komplimenten umgehen.
Ja, gut. Das
macht mich wahnsinnig verlegen.
Ja, und das geht mir ähnlich.
Ich finde, also natürlich ist so Kontakt mit, ich sag mal, Fans ist irgendwie nett, aber ich komme da ganz schnell an so eine Grenze bei mir, wo mich das irgendwie unangenehm berührt, wäre zu viel. Aber ja, doch, es macht mich dann irgendwie sehr schnell verlegen. Und ich habe aber auch solche Sachen wie zum Beispiel so einen Schlussapplaus vor dem Konzert, wo, wenn man sich dann nochmal verbeugen möchte oder sowas, da fühle ich mich eigentlich nach 15 Sekunden wahnsinnig deplatziert. Sobald ich das Instrument nicht mehr in der Hand habe, also so dieses Feiern lassen oder so, das ist was mir wahnsinnig schwer fällt, muss ich sagen. Und da habe ich das Gefühl, das Musizieren kommt dann doch irgendwie von einem anderen Ort. Also ich finde das immer interessant, wenn sich Leute so richtig abfeiern lassen. Das kann ich gar nicht. Weißt du?
Nee, sie richtig abfeiern lassen und stundenlang vor jemandem zu stehen, der halt nicht aufhört, dir Komplimente zu machen. Natürlich fühlt sich das nicht immer gut an, so, oder? Ja. Das ist irgendwie, ja genau, du benennst es als verlegen und so. Klar, das ist auch nicht etwas, was ich stundenlang machen kann. Ich kann nach dem Konzert kleines Schwätzchen mit den Leuten halten und mich bedanken für alles, was sie zu sagen haben. Aber das stimmt schon, wenn sobald einer dich so vereinnahmt für irgendwelche Geschichten, die er mit deiner Musik erlebt hat, ich kriege ja auch so oft solche Sachen. Bei mir ist direkt nach dem Konzert mal, es war glaube ich in Kassel, also kam jemand zu mir und meinte, er wollte sich umbringen.
Oh Gott.
und hat dann nochmal meine Platte gehört. So. Und du kommst halt gerade runter und bist halt komplett auf Endorphinen und so. Wie sollst du denn dann mit solchen Informationen umgehen? So? Und da musste ich mir auch einiges überlegen, weil das kommt öfter mal wahrscheinlich, weil meine Musik ja auch wahrscheinlich bestimmte Knöpfe drückt oder so, keine Ahnung, aber das kommt öfter mal auch via E-Mail und so. Da muss man sich auch so ja Strategien überlegen und natürlich immer darauf verweisen, dass man, wenn man Probleme hat, sich bitte an Professionelle und nicht an mich wenden, nicht an mich wenden sollte, ja. Weil ich bin auch nur Musiker. So.
Ja.
Aber freut mich natürlich immer, dass meine Musik in den Leuten irgendwie was auslöst. So. Und ich kann natürlich auch mit so einem Kompliment ganz gut umgehen, wenn es dich nicht zu sehr vereinnahmt. So.
Ja, im Gegenzug ist es so, also es ist natürlich auch nur eine gewisse Bubble oder sowas, aber das kann mir schon passieren, dass ich irgendwie Leute kennenlerne und dann führt man dieses Was machst du so Gespräch und dann, auch wenn die Leute mich vielleicht nicht vom Gesicht her kennen, kennen die vielleicht irgendwie eine Platte von der Eisenbahn oder irgendwie Zeug, wo ich mit zu tun hatte. Und irgendwie schmeichelt mir das und das ist natürlich auch ja so ein Segway für ein Gespräch vielleicht. Gleichzeitig ist mir da irgendwas dran unangenehm und ich genieße es dann irgendwie auch mit Leuten zu tun zu haben, die gar keine Ahnung haben von dem, was ich mache. Das klingt jetzt alles wahnsinnig großkotzig und privilegiert, ne? Aber ja.
Ja, ich glaube es ja auch nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, es ist beides.
Ich glaube, das stimmt nämlich nicht ganz. Ich glaube schon, es gibt einen Grund, warum du auf die Bühne gehst und es gibt da auch etwas, was du an diesem ganzen großen Feedback, das man da bekommt, aus dem du auch irgendwie was ziehst.
Ja, nein, das streite ich auch nicht ab, das sage ich ja, das steht nebeneinander. Natürlich ist das auch meine Identität.
Ja.
Ich hatte das mal absurderweise, da war ich in New York in so einem Musikladen. Und ich daddelte irgendwie rum. Es war offensichtlich, dass ich irgendwie Musiker bin oder wahrscheinlich sogar professioneller Musiker und quatschte dann so mit dem Verkäufer. Und dann fiel mir auf, es ist ja interessant, weil das dann doch so deutschlandspezifisch ist oder lokal, regional ist, was ich so mache an Musik, dass ich dachte, der kennt ja wahrscheinlich gar nichts von dem Zeug, mit dem ich irgendwie zu tun habe. Und dachte dann, das ist ja interessant, weil ich natürlich über 2-3 Ecken jedem, der irgendwie im deutschsprachigen Raum ist oder so in unserem kulturellen Raum irgendwie erklären könnte, was ich so mache. Und dann könnte ich sagen, ja hier, guck mal, das kennst du vielleicht.
Hä, und was hat der verkauft?
Gitarren, Musikinstrumente. Nee, es war nur interessant, weil in dem
Moment... Aber da gibt's doch Anknüpfungspunkte, da kann man doch über was reden.
Ich habe meinen Punkt schlecht gemacht. Man verkauft sich ja so. Also die eigene Identität ist ja auch abhängig von dem, was man so macht an Musik. Ja. Und jetzt könnte ich irgendjemand auf der Straße treffen und zumindest, wenn der alles, mit dem ich zu tun habe, nicht kennt, vielleicht kennt er irgendwie Gunter Gabriel zumindest oder sowas.
Ja.
Also irgendeinen Anknüpfungspunkt wird es geben oder irgendein Theater, an dem ich spiele oder sowas. Nur wenn ich jetzt in einem komplett anderen kulturellen Raum bin, dann gibt es da vielleicht gar keine Anknüpfungspunkte und dann kann ich auch nicht mehr, also insofern stimmt das mit der Anerkennung, kann ich jemand ganz schwer vermitteln, was ich so mache.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja, klar.
Genau. Und da muss ich sagen, ist natürlich doch schon dieser Fame oder so, nennst du nicht Feedback und Anerkennung, sondern so dieser Fame, den ich habe, der ist natürlich schon identitätsstiftend.
Ja, ich glaube auch, dass meine Eltern auch erst beruhigt waren, nachdem ich in der Elbphilharmonie dann irgendwann gespielt habe. So.
Ja.
Das war dann so auch so ein Punkt, wo dann bestimmte Fragen vielleicht auch nicht mehr gestellt wurden.
Ja, ja, ja.
Meinst du sowas, ne?
Ja, irgendwie sowas, genau. Ja. Also wenn man zumindest sagen kann, ich habe übrigens mal in der Elbphilharmonie gespielt, genau.
Ja, aber genau, also Feedback irgendwie schon wichtig. Wir machen jetzt einen Podcast, wir würden das ja auch nicht die ganze Zeit so durchziehen, wenn wir nicht hin und wieder ein Feedback bekommen würden, dass das irgendwie den Leuten auch gefällt, oder?
Ja, absolut, genau. Das ist aber auch was sich da so ein bisschen mischt mit, also wenn wir das hier in unserer hakligen Aufdröselung so ein bisschen darlegen können, das hat ja auch mit Sendungsbewusstsein zu tun, ne? Also, dass man gerne sendet anscheinend als, sagen wir mal, Künstler.
Ja, ich meinte auch neulich, ich empfinde sowieso Podcast machen sowieso auch so ein bisschen wie Jazz. So einfach auch so eine Art aus dem Moment heraus irgendwie etwas machen, was die Leute unterhält.
Ja.
Also, das ist ja auch irgendwie Jazzmusik.
Das ist absolut Jazzmusik, ja. Genau. Ja, klar. Also ein interessantes Gespräch führen. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir komplett unvorbereitet hier reingehen, aber klar.
Das wollten wir doch nicht verraten, Felix.
Nein, also es gibt dann vielleicht mal so eine Idee, heute erzähle ich dir was über Joni Mitchell oder so. Aber
das ist eigentlich eher so ein Leadsheet.
Ja, genau. Aber es ist natürlich, der größte Teil ist natürlich aus dem Moment geschöpft und auch mit dem Flow, ne? Genau, ja, das stimmt. Also genau, aber natürlich, also ich soll nicht kokett klingen, natürlich liegt dem so ein gewisses Sendungsbewusstsein oder ein Wille zum Senden zugrunde. Und den kann ich mir jetzt auch nicht absprechen, falls das jetzt so klang, dass ich
kein Feedback möchte.
Nein, das stimmt natürlich nicht. Wie gesagt, nur es hat Grenzen.
Da sind wir ja auch eigentlich total positiv, was halt das Aufkommen von so Social Media und so angeht, weil für uns das ja ein Universum aufgemacht hat, so von wegen, jetzt können wir ja einfach was ins Internet Internet stellen.
Ja, ja,
die erste MySpace-Seite. Du kannst da einfach MP3s hochladen.
Ja, ja.
Und dann hast du eine Band.
Absolut.
So, dann bist du im Internet. Dann bist du wer. Und so, das habe ich als total positiv in Erinnerung. So.
Ja,
das,
ja, klar.
Genau, jetzt machen wir einen Podcast und dann sind wir Jazz-Experten.
Ja,
ist doch mega geil.
Na klar, ich meine, das können sich die jungen Leute heutzutage auch, glaube ich, gar nicht mehr vorstellen.
Ja, für die ist halt normal. So,
ja,
ne?
Genau. Ja. Weil irgendwann im 20. Jahrhundert kommen ja so die Massenmedien auf. Erst das Radio, später das Fernsehen. Aber das sind halt Massenmedien, also Medien mit ganz strengen Gatekeepern und im Besitz von Technologie, die an ganz, ganz viele Leute gleichzeitig senden. Und was dann wirklich im Internet passiert ist, ist ja, dass jeder plötzlich Sender ist.
Ja.
Und da hatte plötzlich jeder die Möglichkeit, eigene Inhalte herzustellen und so. Und genau, und so viel Grausigkeit da auch mit verbunden ist, irgendwelche Spiegel Online Kommentarspalten oder sowas, oder dass irgendwie jeder irgendwelche merkwürdigen Inhalte der Welt präsentieren kann, ist das natürlich eine riesen Revolution, dass man heutzutage einen Podcast machen kann in einer hörbaren Qualität und jeder auf der Welt kann den hören, ne?
Ja, und das tun sie ja auch.
Ja, richtig. Genau, das ging früher, in Hamburg zum Beispiel gab es ja früher den offenen Kanal.
Ja, genau, wie gesagt, da schließt sich der Kreis, weil ich darüber ja Nabil Atassi kennenlernte, der früher
eine
Jazz-Sendung hatte.
Ja.
Und die haben sich darum gehauen, dass sie auch mal irgendwie ins Radio können, so, ne? Die Leute, die Bock auf Radio
hatten.
Auch unbedingt mal eine eigene Sendung haben wollte. Es ging damals eigentlich nur über den offenen Kanal, so.
Ja, absolut, genau. Und stell dir mal vor, da prügelst du dich rum mit Leuten, die auch da senden wollen auf dieser einen Frequenz. Und der Tag hat halt nun mal nur 24 Stunden und die Woche 7 Tage. Und alle, die da irgendwas senden wollen, wollen da ihr Plätzchen haben. Ich finde das auch interessant, wie fade mir mittlerweile so Radiointerviews oder Fernsehinterviews vorkommen, wo irgendwie so in 10, 5, 3 Minuten irgendwelche Themen abgefrühstückt werden mit den Gästen. Ja. Wenn ich ja einen Podcast hören kann, wo ich dann jemand, was ich 2 Stunden zuhören kann.
Ja, man auch ein bisschen mehr erfährt.
Ja, ne? Genau.
Also, du hast halt erst im Radio die Möglichkeit, so die 3 vorbereiteten Sätze zu deinem Album zu machen.
Absolut.
Sowieso mal die Frage stellt, inwieweit kannst du halt eigentlich über Musik reden?
Ja.
So, also ich meine, wir tun es jetzt seit 22 Folgen so, aber ja, immer diese Geschichte zum Album und dann macht man sich so 3-4 Gedanken dazu und die feuert man dann im Deutschlandfunk-Interview runter und mehr Zeit ist eigentlich gar nicht.
Wie habt ihr euch kennengelernt? Woher kommt der Name? Wo spielt ihr jetzt nächstes?
Ja, bei mir gerne auch mal, warum eigentlich diese Maske?
Oh, wurdest du das wirklich schon mal gefragt? Ja, genau.
Ja, gut, das ist meine eigene Schuld.
Und da gibt es natürlich auch so Radiosender, wo es dann die ganze Zeit im Hintergrund noch wo dann noch so ein bisschen leise Musik drunter liegt. Und jetzt gehen wir wieder zum Verkehr. Und jetzt spielen wir euch hier den neuesten Hit von. Ja, ja, klar, das waren eigentlich ja wahnsinnig limitierte Möglichkeiten. Genau, das geht heutzutage alles. Da kann man sich Feedback holen, natürlich.
Ja, ist ja auch mit, ich finde es interessant zu sehen, dass mittlerweile auch Teil der Promo ist, ne? Dass halt sozusagen Leute, die ein Album rausbringen, auch sich Mühe geben, dass sie halt in all diesen Podcasts jetzt stattfinden, die halt gern gehört werden, wo es halt irgendwie um Popkultur geht und so.
Ja, ja, richtig. Ja. Also das Problem ist bei uns mittlerweile, wir kriegen ja wahnsinnig viele Anfragen von Promis, die gerne mal bei uns in Podcast wollen würden.
Aber wir wollen halt immer selber sammeln.
Ja, wir wollen einfach selber sammeln. Das ist sehr schwierig.
Nein, ihr kommt alle bald dran. Echt, also großes Ehrenwort.
Ja.
Das geht wahrscheinlich schon nächste Folge los. Vielleicht aber auch übernächste.
Ja, oder übernächste.
Ja.
Flea hat sich angekündigt, habe ich gehört. Von den Red Hot Chili Peppers.
Ist es so, ja?
Ja, ja, wir sind im stetigen Austausch. Wir suchen noch händeringend einen Termin, weil ich und du, wir sind ja wahnsinnig busy.
Ja, Flea ist auch, glaube ich, sehr dominant im Interview.
Das könnte sein. Da verweise ich nochmal auf dieses tolle Bass-Lehr-Video mit River Phoenix. Der kommt da auch kaum zu Wort. Hatten wir auch schon mal vor ein paar Folgen, ne?
Genau. Flea heißt übersetzt sowas wie, was heißt es?
Fliege?
Nee, was heißt denn das eigentlich?
Nee, Fly heißt Fliege. So ein Quatsch. Ja. Ich recherchiere das kurz. Am besten ist, wenn wir jetzt die Stille auch nicht rausschneiden, sondern da so...
Nee, das müssen die Leute mal aushalten.
Dann so Geräusche von so Tumbleweed und Wind. Flo heißt das natürlich.
Ein Flo, ja, genau.
Ja, da gibt es doch das tolle Stück von Herb Alpert oder sowas. Spanish Flea.
Spanischer Flo.
Ja, genau. Dung, digge, dung, digge, dung, digge,
dung. Aber bezieht sich das nicht auf die Spanish Flu?
Das könnte auch sein, Spanish Flu. Und dann gab es die entschärfte Version, die Spanish Flea. Herb Alpert heißt der so? Ganz tolle Musik. Das ist so flockige Trompetenmusik mit so einem leicht lateinamerikanischen Einschlag. Kann ich nur empfehlen.
Was ist eigentlich dein liebster Toursnack?
Ich finde Ernährung auf Tour eher schwierig.
Ja, ist echt ein Thema. Es ist echt kompliziert, das richtige Timing dazu finden.
Ja,
oder?
Und es ist ja auch, also so... Die Grundsituation auf Tour ist ja so, im Idealfall sollte für ein Catering gesorgt sein.
Ja.
Catering bezeichnet quasi die Versorgung mit Nahrungsmitteln durch die Veranstalter.
Ja.
Genau.
Dann, da gibt's jetzt ein grundsätzliches Problem, weil man kommt, also bei mir ist meistens so, wir kommen 16 Uhr in den Club und dann gibt's da vielleicht Hallo-Brötchen, wie wir sagen, so.
Ja.
Catering. Dann isst man die, weil man halt ewig auf der Autobahn war, isst man die natürlich erstmal.
Ja.
So, und um 18 Uhr soll es ein Abendessen geben. Aber dann hast du halt deinen Magen schon voller Brötchen.
Ja, da muss man sich auch so ein bisschen einigen als Band. Ich finde jetzt auch im Lambert-Kosmos, dass so die Dinnerzeit immer tatsächlich einen Tick zu früh angesetzt ist.
Ja, aber wenn du sie später machst, ist sie näher am Konzert. Dann hast du einen vollen Bauch auf der Bühne, weil das Konzert fängt schon um 20 Uhr an meistens.
Ja.
Wie willst du das machen? Du musst deinen Soundcheck dazwischen noch irgendwie geregelt bekommen. Und dann hängt es immer davon ab, wie flüssig der läuft oder so, ne, aber...
Naja, es ist ja von bis, ne? Also Worst-Case-Szenario ist, du tourst mit deiner Schrottband, mit einem schrottigen, sehr langsam fahrenden Auto, hast dann einen ganz knappen Soundcheck und dann bekommst du irgendwie so vegane Matschepatsche und alle essen mit einem Löffel aus einem großen Topf zusammen.
Mhm.
Das ist so das Schlimmste. Das Beste ist natürlich die Nightliner-Tour, das heißt, man fährt über Nacht und hat dann so eine Art Vollversorgung mit Frühstücksbuffet morgens und sowieso Lieblingsessen-Buffet, ne? Und kann sich dann den Tag über bedienen. Genau, und alles dazwischen muss dann irgendwie verhandelt werden. Es gibt ja den Catering Rider.
Mhm.
Das ist quasi so eine Art, wie man auch dem Veranstalter vorher sagt, hier, wir haben die und die technischen Anforderungen, kann man ja auch einen Catering Rider schreiben, wo dann quasi die kulinarischen Anforderungen dargeboten werden.
Na, das macht ja eigentlich schon Sinn.
Total. Ne?
Weil da wird nochmal beschrieben, gegen was man so allergisch ist.
Allergiker.
Und ich hab nicht viele Allergien, aber ich bin ganz schlimm allergisch gegen Walnuss. Deswegen musste ich damals nicht zum Bund.
Ach, guck mal.
Und es ist schon echt erstaunlich, wie oft dann doch so Walnüsse irgendwie verstreut sind auf dem Catering.
Ja.
Also, dass das halt einfach so überlesen wird und die gefährden da regelmäßig mein Leben mit. Liebe Veranstalter, es steht da wirklich, ich glaube, fett gedruckt. So. Guckt doch einmal rauf. Ihr müsst ja nicht alles dahinstellen, was wir da gerne hätten. So, ne? Das macht ja eh keiner. So.
Ja.
Ist ja klar. So, aber bitte mit den Walnüssen, da müsst ihr echt aufpassen. So. Sonst ist das Konzert, kann ich dann leider nicht spielen. So. Also ich habe es bisher immer irgendwie bemerkt, so, aber eigentlich kann es ja nicht sein, dass du auf Tour dann auch noch jedes Produkt, was da irgendwie dargeboten wird, noch prüfen musst, ob das irgendwie Walnussspuren enthält. Oder so.
Also absolut. Und dann natürlich auch so andere, wie sagt man, Essbehinderungen wie vegan, glutenfrei und so. Sowas wird da natürlich vermerkt. Und ich kann mich auch erinnern, in der Bandgeschichte der höchsten Eisenbahn war es auch so, dass dann immer vor der Tour sehr gerne nochmal so gefragt wurde vom Booking und habt ihr irgendwas für einen Catering Rider? Und dann kommen natürlich die Leute auf so Ideen wie, ach, diese Tour bin ich mal vegan oder sowas. Und am schönsten war eigentlich, dass Francesco irgendwann mal beschloss, er ist jetzt glutenfrei. Und dann war er, glaube ich, auch mal 3 Tage glutenfrei.
Das bringt auf Tour überhaupt keinen
Spaß. Genau, aber dann gab es aber immer dieses glutenfreie Brot in jedem Backstage-Raum.
So ein Körnerbrot. Ne?
Ja, keine Ahnung, irgendwie so ein merkwürdiges Brot. Nur stand dann noch auf Jahre glutenfrei in unserem Rider. Genau. Und über eine lange Zeit, überall wo wir auftauchten, lagen dann diese glutenfreien Brote rum, wo wir dann Francesco genötigt haben, die zu essen. Mit vorgehaltener Waffe.
Und habt ihr es mittlerweile hinbekommen, das Word-Dokument mal zu updaten?
Oder? Ich glaube, mittlerweile ist das raus, ja. Der Mario, schöne Grüße, der ist da immer dran interessiert, den Catering-Rider up-to-date zu halten. Genau, es gibt da ja natürlich so Hacks für den Catering-Rider. Das ist ja so ein Rockstar-Mythos, dass man sagt, ich möchte gern beim Catering nur rote und gelbe Gummibärchen, aber keine grünen haben.
Na genau.
Genau, das klingt natürlich wahnsinnig exzentrisch, da sagte mir aber mal jemand, das sei im Prinzip so ein Trick, um festzustellen, ob der Rider auch gelesen wurde.
So ist es ja. Aber muss man die Veranstalter wirklich derart malträtieren mit sowas? Also nur um irgendwie selber sich zu vergewissern, wie wichtig man ihnen ist. Also,
ja. Ich habe das aber auch schon mal erlebt. Da war ich auf Tour, das haben wir, glaube ich, ja noch gar nicht so thematisiert. Ich war ja auch mal eine Saison lang der Tourbassist von Lena Meyer-Landrut. Ich kann mich erinnern, dass wir da mal einen Catering hatten, wo tatsächlich die M&Ms waren, das glaube ich nach Farben sortiert waren. Das hat mich damals schwer beeindruckt.
Ja, aber ich meine...
Also nicht, weil Lena das gefordert hat, sondern weil das die Catering-Firma das irgendwie kultig fand.
Es bezieht sich auf irgendeine Forderung von irgendeiner großen Band mal, ne? Und dann wurde das aufgegriffen in diesem lustigen Film aus den 90er Jahren über die Rockszene. Wie hieß das nochmal? Wayne's World.
Ah ja, okay.
Da das wurde das auch beschrieben, dass die M&Ms immer getrennt werden nach Farben und so. Ja... Ist halt so ganz kultig, aber wenn man, also muss man wirklich Leute damit beschäftigt halten und so. Das gibt
schon
sinnvollere Tätigkeiten als M&Ms zu trennen.
Als ob das auch irgendjemand machen würde. Aber ist natürlich schon schön, wenn man dann so, man soll sich ja auf Tour wie zu Hause fühlen, sagt man ja so. Jetzt gibt es aber da ja das Interessante, wenn man in so einen Backstage-Raum kommt und der ist halbwegs gut eingedeckt mit Catering, sieht das überhaupt nicht aus wie bei mir zu Hause. Denn wenn ich jetzt bei mir in die Küche und ins Wohnzimmer gehe, habe ich da keinen großen Kühlschrank mit einer Glastür, der voller Bier steht und Softdrinks. Und ich habe auch nicht überall verteilt Schüsseln mit diesen kleinen Mini-Snickers und Haribos. Man fühlt sich dann doch teilweise in so Backstage-Räumen eher wie auf einem Kindergeburtstag.
Ja.
Alles voller Brause und Süßigkeiten.
Ja, ich glaube, ich hatte sogar mal auf dem Radar draufstehen, dass wir keine Süßigkeiten haben wollen. Und dann gibt es ja aber trotzdem, weil es heißt, es ist so Grundstock.
Ja, ist auch richtig so. Das ist doch hier Schlaumeiertum zu sagen, man möchte keine Süßigkeiten.
Naja, ist ja sonst im Leben auch nicht so, dass du irgendwo, wenn du irgendwo hin,
ja, ja,
das irgendwo ist hingehst ja der Punkt. Und überall liegen so Maßkriege irgendwie
rum. Das ist ja genau der Punkt.
Ja.
Genau. Die liegen halt nirgendwo rum.
Naja, genau. Im Hotel gibt's das ja auch manchmal, ne? Das ist halt irgendwie, du schläfst ein und neben dir liegt halt noch so eine Chipstüte, die ja, halt ja. 7 Euro kostet oder so.
Ja, und die Haribo-Schlafschafe liegen auf dem Kissen.
Das ist ja auch eine große Frechheit.
Ja.
So. Was soll denn das eigentlich immer mit diesen Haribos auf dem Kopfkissen?
Ja. Also, das ja. heißt, glaube ich, in einigen dialektalen Räumen in Deutschland das Betthupferl.
Du bist Betthupfer, ja, genau. Aber ja. Man fragt sich schon, kann man bitte wie ein Erwachsener behandelt werden? Also, ich brauch doch jetzt keinen Haribo. Wo gibt's denn das bitte?
Ja.
Als ob das irgendwie so ein Ding wäre. Das hat sich doch nur Haribo selber überlegt, das Betthupfer.
Ja, ja, es kann gut sein. Ich weiß es nicht. Alter Kollege von mir, der hatte mal eine Freundin, die mal erzählte, sie isst wahnsinnig gern Schokolade im Bett. Was dann dazu führte, dass das Bett immer voll geschmiert war mit Schokoladenflecken, die man ja von der Farbe auch für andere Flecken halten könnte.
Ja, also mein Vater isst sehr gerne Chips im Bett und liegt da halt so und kippt sich die Tüte Chips auf seine Brust, damit er dann schneller da rankommt. Und dann ist so ein Haufen Chips auf seiner Brust und er schläft dann halt vor der Glotze ein und dreht sich zur Seite, was natürlich zur Folge hat, dass die ganzen Chips im Bett landen. Gibt's viele Ehekrisen deswegen, aber er kann nicht anders.
Und deine Mutter erwacht immer regelmäßig auf, weil dein Vater dann nachts auch über so einen Chip rollt.
Ja, ja, ist so ein einziges Geknister.
Schrecklich.
Ja, andererseits hat mein Vater auch die großartige Kombination entdeckt, wo wir jetzt über Toursnacks reden. Ja. Chips mit Mayo,
ja. Ja,
Chips in Mayo tunken.
Kann ich mir gut vorstellen, ja.
Ja, kann nicht schlecht sein. Fett und Fett.
Ja, ja, das ist tatsächlich von allen Snacks, die es so gibt, ist interessanterweise ist das mein Gehirn so gepolt, dass Chips so ein Snack ist, der mich nicht so richtig interessiert. Ich finde aber ganz interessant diese Tortilla-Chips mit diesen Käsedips.
Mit dieser Käsesoße?
Ja, das ist was mir sehr gut gefällt.
Ja, ich war gerade vorgestern bei so einer Promo-Veranstaltung in einem Kino und da hatten wir darüber geredet, ob man dieser Käsesoße eigentlich trauen kann. Mm. Weil das, irgendwas stimmt doch an der nicht.
Nein, das
also
ist die, ganz
diese
toll.
Konsistenz, das kann doch nicht wirklich aus Käse gemacht sein.
Ach, sei nicht so streng. Das ist reinster Bio-Käse meistens.
Ist das so? Okay.
Ja. Dann gibt es aber natürlich noch nebenbei, neben den Catering-Snacks natürlich auch die Tankstellen-Snacks.
Das würde ich ja sagen, hat uns in Holland viel Freude bereitet, weil die Tankstellen in Holland mittlerweile eigentlich die besten Orte sind, wo du die besten Frikandel und Kroketten bekommst und so. Also haben eigentlich Febo deutlich überholt.
Ja.
Febo ist in der Qualität wirklich hinter den Tankstellen deutlich zurückgeblieben und das macht richtig Bock. Also holländische Tankstellen haben richtig dazu gewonnen in den letzten Jahren. Deutsche Tankstellen haben allerdings seit den 80er Jahren nicht wirklich ihr Angebot sonderlich erweitert, würde ich sagen.
Ja,
es gibt jetzt
ja
mal vielleicht so einen Ingwer-Shot oder so.
Ja, für 7 Euro.
Für 7 Euro, aber sonst ist das Angebot eigentlich relativ gleich, oder?
Ja,
passiert
das stimmt.
Nicht viel.
Passiert nicht viel. Es macht ja auch total Sinn, an der Autobahnraststätte so ein amerikanisches Schnellrestaurant zu besuchen, weil man da ungefähr weiß, was man bekommt. Während jetzt so Tankstellen-Snacks eher mit Vorsicht zu genießen sind. Vor gar nicht so langer Zeit waren wir irgendwie im Sprinter unterwegs und eine Kollegin, die eigentlich von sich behauptete, Veganerin zu sein, war dann so ausgehungert, dass sie so eine, kennst du diese Knackwürste aus dem großen Kocher?
Ja, ja.
Sowas aß. Das ist, glaube ich, so die deutsche Tankstellen-Spezialität, oder?
Die Bockwurst.
Ja, diese Riesenbockwurst, ja, die ja, da ja. den ganzen Tag in diesem Wasserkocher steht.
Ja, in so einem Dampfgerät irgendwie, ne?
Oh, apropos, also ungefähr das Level an Kulinarik, was mir mal jemand erzählte, er war irgendwo auf Tour und dann kam die Frage auf, was gibt's zum Catering? Und dann wurde da gereicht Dosenravioli.
Lecker.
Und auf die Frage, wie können wir die denn warm machen, wurde dann noch ein Tauchsieder gereicht. Weißt du, was
das ist?
Ja, genau, das habe ich mich nämlich gefragt. Das gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ein Tauchsieder ist so ein bisschen sowas wie, wenn man in seinen Wasserkocher guckt und da ist so eine Heizspirale drin. Kennst du sowas? Und das gibt es quasi so als Standalone-Gerät. Also du hast so einen kleinen ja, so einen aufwärmenden Drahthaken, den du an Strom anschließt, und dann kannst du den in irgendwas reinhalten und der kocht dann.
Ach, den hältst du dann da rein?
Ja, und dann kannst du dir deine Ravioli selber mit dem Tauchsieder warm machen.
Aber dann musst du das danach quasi von der Steckdose lösen und abwaschen. Dann.
Wahrscheinlich, ja, ja. Ich glaube, der Tauchsieder ist auch eher, glaube ich, zum mobilen Wasserkochen gedacht. Aber ich weiß gar nicht, ob ich in meinem Leben überhaupt mal einen Tauchsieder gesehen habe.
Aber, mal gucken, bei Amazon, ob man sich
einen bestellt. Achso, Badewannenheizung, okay. Das scheint wohl eher zum Wasserkochen oder da kann man sich vielleicht so seinen Außenpool mit beheizen oder so. Keine Ahnung, Tauchsieder.
Vielleicht sollten wir das Zukunft für uns so ein Business zu machen für Tauchsieder.
Ja.
Dass wir vielleicht nochmal groß einsteigen.
Bring back Tauchsieder. Ja, ja, hey. Aber doch, guck mal, kannst du mal bei Google Tauchsieder eingeben, da sieht man diese Geräte. Genau, den konnte man sich dann wohl in diese Ravioli-Dose.
Finde ich jetzt stecken. Nicht so schlecht, weil Dosen-Ravioli sind einfach sehr lecker. Muss ja, man wirklich sagen.
Lang findest nicht, du nicht? Lang nicht gegessen, aber ja.
Sind schon wirklich sehr lecker.
Es gibt manche Produkte, die ich aus Dosen konsumiere gerne.
Tim Melzer schwört ja auf die Dosen-Ravioli auch. Er kann nicht anders. Er muss immer wieder zur Dosen-Ravioli
kommen. Ja, ich bin kurz
davor. Und er ist vom Fach.
So, also sobald das Mikro aus ist, renne ich hier zum Supermarkt und kaufe mir eine Dose Ravioli.
Ja.
Habe ich noch irgendwas zum Catering? Ach ja, natürlich. Catering schließt ja auch ein, das ist ähnlich wie beim Hotelfrühstück, es gibt bestimmte Levels an Catering. Also da geht es jetzt nochmal um die Vollversorgung, also das, was einem eher so auf der Nightliner-Tour passiert, dass man dann wirklich so eine üppige Verpflegung für den ganzen Tag hat, ne? Mit Frühstück, ja. Mittagessen, Abendbrot. So, und da gibt es eine Sache, die ich bemerkt habe, die bei Bands sehr beliebt ist und sich großem Zuspruch erfreut, wenn sie denn da ist. Und zwar ist das der Entsafter.
Mag ich auch sehr gerne, wenn ja. Der Entsafter da ist. Ja, toll.
Da kannst du wirklich die Uhr nachstellen. Wenn in einem Catering-Bereich ein Entsafter steht,
ja.
Dann steht da wirklich permanent jemand dran und entsaftet irgendwas.
Genau, was nämlich demotivierend ist, wenn du einen Entsafter benutzt, ist, ja. Dass du ihn sauber machen musst.
Richtig.
Das Geile ist, wenn du halt unterwegs bist,
absolut.
Musst du ihn halt nie sauber machen. Kannst damit anstellen, was du willst. Dann nochmal eine Banane rein und hier nochmal eine Kiwi und was du noch, vielleicht Grünkohl.
Ingwer,
was auch immer drin haben möchtest.
Stangensellerie.
Kannst du alles reintun und musst nicht an morgen denken, weil deine Verantwortung absolut. Ist es nicht, das Ding sauber zu machen.
Genau. Ich weiß nicht, ob du mal im Besitz eines Entsafters warst.
Ja, ich habe mal ein Haus gemietet im Urlaub, wo es einen Entsafter gab und dann musste ich den danach sauber machen nach Gebrauch.
Absolut. Das ist wirklich,
Pain
das
in macht, the ass. Macht überhaupt keinen Bock. Dann denkst du ja dreimal drüber nach, ob das Ding wirklich
benutzt. Ein Entsafter ist genau nämlich eins von diesen Küchengeräten, wo man so eine Verliebtheitsphase hat und dann entsaftet man eine Zeit und dann ist auch schon wieder vorbei. Dann steht das Ding in der Ecke.
Bisschen wie der Mixer, also dieser, wo du halt so Milchshakes
mixt. Ich weiß, was du meinst, den, also so Blender oder wie, das heißt, den finde ich immer noch deutlich einfacher zu reinigen als einen Entsafter, weil da braucht man wirklich teilweise ein Ingenieursdiplom, um diese Dinger auseinanderzuschrauben. Und dann gammelt er da in der Spülmaschine vor sich hin oder man muss da irgendwie, prökelt dann so diese Ingwerfetzen da irgendwie aus irgendwie so einem Sieb raus und so. Furchtbar. Genau, deswegen Entsafter auf Tour, ganz toll.
Entsafter Säuberungsservice.
Ja.
Das wäre vielleicht auch schon wieder eine Idee. Dass man halt einfach so Leute durch die Gegend schickt, durch ganz Hamburg und zu den Leuten schickt, die gerne Entsafter benutzen, aber nicht säubern.
Ja. Oder jeden Tag einen frischen Entsafter.
Das wäre auch gut, ja.
Ja, genau. Wie gesagt, ne, genau, wenn der Entsafter da ist, stürzen sich da alle drauf. Und was ich auch sehr gut finde, wenn man bei diesen Scorpio-Festivals spielt, Hurricane, Southside, Highfield und so, die haben immer eine Catering-Firma, die, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, die heißt Sunnyside Catering.
Die sind aber nicht bei denen, oder?
Doch, ich glaube ja. Da gibt's, und da, was die haben.
Aber die kenne ich auch, ja, die haben gute Sachen.
Die Burgermaschine.
Ja.
Das kenne ich auch eher aus, wenn man so im mediterranen Raum in so einem All-Inclusive-Hotel ist, dann gibt es ja so eine Toaststraße. Kennst du das? Du legst das Toast so oben rein und dann gibt es so einen Fließband und dann kommt es getoastet auf der anderen Seite wieder raus. Ja, und das, weiß ich noch, das hatten die mal als Burgerbrötchen-Bratmaschine. Das hat mich sehr fasziniert.
Genau, die Burgermaschine fand ich auch gut. Hatten wir irgendwann mal in Leipzig oder irgendwo bei irgendeinem Highfield, wie heißt das, Highfield?
Ja, sowas, genau. Ja. Auch absoluter Schmierkram, Waffeleisen.
Waffeleisen, ja, das gibt's ja manchmal auch am Frühstücksbuffet.
Genau.
Also da kommt es wirklich aufs Eisen an. Da gibt es ganz saubere Art und Weisen, das irgendwie zu regeln. Und manchmal ist es auch einfach nur eine Katastrophe.
Genau, weil, also ich nehme mich da selber nicht raus. Es fällt den meisten Leuten sehr schwer, die Menge Teig zu dosieren, die man in so ein Waffeleisen tun
muss. Das müssen es wirklich 3 Kellen
genau.
sein.
Genau, ne? Und dann sapscht das da raus und der Schweinkram ist angerichtet. Ja. Das merkt man auch immer zu Hause, wenn man mal, was weiß ich, jedes Jahrzehnt, jede Dekade einmal auf die Idee kommt, das alte Waffeleisen von Oma aus dem Schrank zu holen. Es ist einfach Schweinkram.
So ist es. Es gibt aber mittlerweile öfter in Hotels die Pancake-Maschine auch. Ist dir die schon aufgefallen? So dass du die da einmal so durchjagst. Du drückst eigentlich nur einen Knopf und dann wird das automatisch
gemacht. Ach, das gemacht. Hatte ich, ja, das habe ich neulich auch irgendwo gesehen. Und dann kommt der Teig so raus und brutzelt.
Ja, und läuft dann halt einfach durch. Dann läuft das so nach unten, während es gegart wird.
Ja, genau.
Und dann kommt es unten, also musst wirklich nur einen Knopf drücken.
Ist ganz gut. Ganz toll ist dieses eine Hotel in Hannover, da am Raschplatz. Der Frühstücksraum hat keine Fenster, das ist so ein großer Komplex, weiß nicht mehr, wie das Hotel heißt. Aber die haben so eine Orangensaftmaschine, die man sonst so aus dem Supermarkt kennt.
Kennst du das?
Ja, das gibt's manchmal, ne, wo du dann halt so eine große Kurbel bedienen musst. Ganz große Kurbel.
Ja, oder mit Strom, ich weiß es nicht genau. Ja, aber das sieht so ganz toll aus, wie so ein Brunnenspiel. Da kippen so die Orangen ineinander.
Ja, genau.
Das haben die am Frühstücksbuffet, ja.
Ja,
also ich würde aber nie auf die Idee kommen, hier im Supermarkt so einen frischen Orangensaft zu zapfen, aber im Hotel gerne.
Nee, Orangensaft sollte man eigentlich eh nicht trinken.
Kaffee am Morgen.
Erwachsene sollten eigentlich nur Wasser und Kaffee trinken.
Schwarzen Kaffee.
Genau.
Ich mache aber auch mittlerweile hier immer mein eigenes Catering zur Podcast-Aufnahme. Ich bin jetzt mittlerweile dazu übergegangen. Falls ihr das bemerkt habt, liebe Impros, ich stehe nicht mehr zwischendurch auf, um mir einen neuen Kaffee zu holen, sondern ich nehme einfach meine ganze Kanne mit.
Richtig gut. Fange ich vielleicht auch bald mit an, aber das Problem ist ja immer, dass wir auch immer nach Podcast-Aufzeichnung wahnsinnig schnell auf Klo müssen. Ja,
das ist bei mir jetzt auch langsam soweit, weil ich schon Liter
Podcast schon innen drin.
Genau, ja.
Es ist auch schon wieder, wir sind in weit fortgeschrittener Zeit.
Ja, die wichtigsten Dinge haben wir auch
besprochen. Ja, haben wir noch eine heitere Note, auf der wir enden können.
Oh, das war doch jetzt hier Catering. Heiterer geht's doch fast
gar nicht. Das war wirklich heiter, das stimmt.
Ja.
Wir führen auch eigentlich, glaube ich, mittlerweile am Ende jedes Podcast dasselbe Gespräch. Ich habe auch nicht mehr wirklich was, außer dass mir aufgefallen ist, ich hörte mich ja durch, erzählte ich ja letzte Woche schon, durch alte Folgen auf zehnfacher Geschwindigkeit, dass wir einfach manche Sachen schon zigmal erzählt haben. Also falls ihr vor zwei Folgen das große Free Jazz Spezial gehört habt und wir nochmal wirklich in Kindersprache Schönberg erzählen und ich dann auch noch meine Hauer-Story raushaue, das haben wir alles schon zigmal erzählt.
Das haben wir auf jeden Fall schon einmal erzählt und ich glaube in Folge 3 oder 4 damals.
Ja.
Und das hat mich auch gewundert, dass du die Geschichte trotzdem mit Imbrust nochmal genauso erzählst.
Ich hatte es vergessen.
Ja, okay.
Es ist wirklich so. Also entschuldigt bitte unsere Redundanz. Ich vergesse das dann, aber ich gelobe heilig, ich möchte jetzt nicht mehr über Schönberg reden. Sondern müssen wir uns
und Josef Maria Hauer wird auch keine weitere Erwähnung finden
in
diesem Podcast.
Genau.
Ja. Das ist mir nur aufgefallen, dass wir dann doch eigentlich immer wieder dieselben Sachen
erzählen. Ja. Ich habe heute auch wieder Dinge wiederholt, die ich, glaube ich, in der ersten Folge schon erzählt hatte, wie das damals war mit Klavier und so. Aber wir hatten dann das große Thema Feedback und so. Es ging ein bisschen in die Anrichtung, aber hey Leute, beschwert euch nicht so, ne? Ich meine, wir liefern ab und so hin und wieder wiederholt sich mal was, aber es kommen ja auch Leute dazu und ja, was erwartet ihr? Ich meine, so spannend ist unser Leben auch nicht,
dass wir immer was Neues
erzählen können.
Absolut
nicht, genau. Ja. Und zur Strafe könnt ihr uns ja eine 5-Sterne-Bewertung geben, um uns abzustrafen, um uns anzuheizen.
Ja, so,
ich würde dann aber sagen, Herr Doktor, mir kommt die Natur und ich würde mich dann jetzt mit aber schnell in den Sanitärbereich schwingenden Grüßen verabschieden. Ja.
Mit schwingenden Grüßen.
Schwingenden Grüßen.
Grüße.
Bye.
Grüße gehen raus. Ciao, ciao.
Tschüss.